1.5.24, Israel im Krieg, Tag 208 und mein erster Tag als ehemaliger Sprecher des israelischen Militärs. Wie ich gestern schon bekannt gegeben habe, ist mein aktiver Reservedienst erst einmal vorbei. Es waren 207 stolze Tage. Heute ist mein erster Tag, wo ich mit einem netten Polohemd jetzt hier sitze. Wie ihr sehen könnt oder nicht sehen könnt. Aber ich werde in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder auch in den Reservedienst zurücktreten müssen werden. Je nachdem natürlich, was anliegt, wie die Entwicklungen ausschauen werden. Natürlich in Bezug zum Gazastreifen, zum Libanon und eventuell darüber hinaus. Gott behüte, wie man so sagt, aber der 7. Oktober hat uns natürlich gelehrt, wir dürfen das Schutzschild niemals fallen lassen und müssen auf jegliche Entwicklungen vorbereitet sein. Und das versuche ich persönlich als Ariel Shalika auch zu sein. Deshalb weiß ich und bin dafür bereit, in den nächsten Wochen, Monaten und auch Jahren, wann immer ich gebraucht werde, wieder die Uniform anzuziehen. Fangen wir mit dem Wichtigsten an. Geiseldeal für palästinensische Terroristen und Feuerpause ist natürlich in den letzten Tagen, wird rauf und runter diskutiert und wir warten nach wie vor seit Tagen auf die Antwort der palästinensischen Terrorführung. Die USA haben mittlerweile auch verstanden. Ich frage mich manchmal, wie lange es gebraucht hat, bis sie es verstehen, oder vielleicht haben sie auch nur das Spiel gespielt, um der palästinensischen Terrorführung irgendwie nicht vor den Kopf zu stoßen. Aber mittlerweile sagen die USA es laut und offen, dass die Schuld nur bei der Hamas-Führung liegt, warum wir einem Deal im Endeffekt nicht näher kommen, warum der Krieg weitergeführt wird, warum keine Geiseln rausgelassen werden, liegt in den Händen der palästinensischen Terrorführung Hamas, die immer wieder Nein gesagt hat und nach wie vor entweder Nein sagt oder Spielchen spielt. So wie jetzt in den letzten Tagen sie keine Antwort geben. Und wir uns fragen, wie lange sie diese Situation hinauszögern wollen und ob Israel eine Deadline setzt. Und falls Israel eine Deadline setzen sollte, ob diese Deadline dann auch wirklich eingehalten werden wird und was die Amerikaner dazu sagen werden, als Patron kann man sagen oder Schutzmacht vielleicht auch Israels in der Hinsicht als Staat, der Israel sehr, sehr wichtig ist, aus verschiedenen Gründen natürlich, wo wir im Einklang mit den USA die weiteren Entwicklungen, wenn möglich, Seite an Seite bestreiten wollen. Mit Blick nach Gaza, unabhängig von diesem Deal, über den ich jetzt gerade wieder, wie in den letzten Tagen, kurz gesprochen habe, kann ich euch versichern, dass es nicht wenige Reservisten gibt, die sich in diesen Tagen entweder auf Rafah vorbereiten oder mit Blick Richtung Libanon auch auf den Libanon vorbereiten. Das sind zwei aktive Kampfzonen, wenn ihr so wollt. Jede Kampfzone sieht natürlich anders aus, weil wir im Gazastreifen seit vielen Monaten vor Ort, on the ground, mit Truppen, den verschiedensten Truppen, den verschiedensten Brigaden, mehreren Divisionen teilweise vor Ort im Einsatz waren. Eine ganz andere Operation, auch wegen der Geiselsituation und dem Blick der ganzen Welt auf den Gazastreifen, was natürlich eine ganz andere Situation ist, als was vis-à-vis dem Libanon stattfindet. Und das auch seit dem 7. Oktober. Der Fokus liegt nicht auf den Libanon, auch nicht auf die nördliche Grenze Israels. Die Welt schaut größtenteils weg und somit findet dort eine Art Ping-Pong-Situation statt im Libanon und Israel an dieser Grenze, wo es allein gestern 12-maligen Beschuss aus dem Libanon gab. Einer dieser Situationen ist, dass ein 4-maliger Beschuss auf ein Haus in Metula im Norden Israels stattgefunden hat. Das Haus ist massiv beschädigt worden. Zum Glück kam es zu keinen Schäden bei Menschen. Aber ein Beschuss, 4-maliger Beschuss, also 4 verschiedene Raketen, die in ein Haus von einem Zivilisten eingekracht sind auf israelischer Seite. Das ist ein eindeutiges Zeichen nicht für Beruhigung der Situation, sondern für eine eventuelle Eskalation der Situation. Und deshalb müssen wir natürlich nach wie vor vorbereitet sein auf den Norden, um dort irgendwann auch wirklich eine neue Situation hoffentlich in die Wege leiten zu können, dass die Menschen, die aus dem Norden Israels vertrieben wurden in den letzten Monaten, irgendwann wieder zurück in ihre eigenen vier Wände, zumindest in die Wände, die übrig geblieben sind, zurückziehen können, wenn sich die Lage dort beruhigt. Gestern gab es einen Zwischenfall in der Altstadt Jerusalems, wo ein türkischer Tourist, ein Imam, einen israelischen Grenzpolizisten mit dem Messer angegriffen hat und das auch noch von hinten und daraufhin natürlich von den israelischen Sicherheitsbehörden vor Ort eliminiert wurde. Ein tragischer Zwischenfall, der nicht hätte sein müssen. In der Türkei wird dieser Imam als Märtyrer gefeiert. Ein ganz klares, falsches Zeichen natürlich, dass diese Art von hinten auch noch Messerangriffe auf Sicherheitspersonal im Endeffekt niemanden, wirklich niemanden Gutes tun, sondern im Endeffekt nur ein einziger Mensch sein Leben verloren hat. Und das ist dieser junge Türke, der im Endeffekt absolut gar nichts verändert hat. Der Blick in die USA ist diese Tage wirklich ein intensiver Blick, muss ich sagen. Auch ich gucke jeden Tag, habe noch nie in meinem Leben so intensiv auch Richtung Amerika geguckt, was dort passiert. Und da finden wirklich Situationen statt, die man sich so nicht hätte vorstellen können. Es gibt ein Video von einer blonden Amerikanerin mit einer riesigen Palästina-Flagge, die aufgenommen wurde, wie sie die folgenden Worte von sich gibt. Jüdische Frauen sind zu eklig, um vergewaltigt zu werden. Vielleicht mit einem Kondom. Das ist die Aussage von einer blonden amerikanischen Frau. Man fragt sich, was genau geht in ihrem komischen Zombie-Kopf vor? Wie gebrainwashed kann eine Amerikanerin nur sein, dass sie so etwas von sich gibt? Jüdische Frauen seien zu eklig, zu hässlich, um vergewaltigt zu werden. Wie krank muss eine Frau sein, eine westliche Frau, so etwas von sich zu lassen? Wie traurig ist es, dass wir derartige Situationen jetzt in diesen Tagen immer wieder und vermehrt wahrnehmen müssen. Genauso wie wir wahrnehmen, dass jüdische Studenten auf so vielen Campusen in Amerika seit Tagen und Wochen massiv bedroht werden und ihnen sogar teilweise der Zutritt verweigert wird. Jüdische Studenten und Studentinnen, die an ihren Campus nicht reingelassen werden von irgendeiner Art Studentenwehr, die sich da irgendwie an den Eingängen zu verschiedenen Campusen aufgebaut hat und eine Art Selektion macht, wer rein darf und wer nicht rein darf. Jetzt sagt mir bitte nicht, dass uns das nicht an 1933 erinnert. Schrecklich. Wer hätte gedacht, dass in Amerika derartige Situationen stattfinden werden? Und das Traurige ist, dass in der deutschen Tagesschau dann statt es genau so zu schildern, wie es vor Ort stattfindet, dass dort auf diesen Demonstrationen unter anderem die Auslöschung Israels geschrien wird und die Forderung nach weiteren Hamas-Massakern, wird stattdessen in der Tagesschau von gestern geschrieben und gesagt, es geht um ein Ende des Gaza-Krieges und Solidarität mit den Palästinensern. Da werden Dinge ganz klar reduziert, relativiert, der kranke Antisemitismus wird runtergespielt und ich weiß nicht, wem genau das einen Dienst erweisen soll. Auch in Frankreich heute am 1. Mai gab es natürlich alle möglichen Demonstrationen und Kundgebungen und auch dort wurde ein jüdischer Politiker, ein Sozialdemokrat namens Raphael Glucksmann, wurde dort von einer wilden Horde Judenhassern verfolgt auf den Straßen Frankreich, wo wir natürlich sehen, dass diese judenfeindlichen Situationen überall auf der Welt irgendwie zunehmen und immer krasser zum Vorschein treten. Wenn wir schon bei Frankreich sind, ist der französische Außenminister hier in Israel um auch über den Libanon zu sprechen. Ihr wisst, der Libanon und auch Syrien sind damals unter Sykes-Picot aufgeteilt worden, hier der Nahe Osten in britische und französische Zone. Der Libanon und Syrien sind im französischen Teil unterstellt worden und in dem Sinne fühlen sich die Franzosen in Sachen Libanon irgendwo persönlich berufen, dort irgendwie im Einsatz zumindest zu versuchen, die Dinge zu schlichten. Und deshalb ist der französische Außenminister in Israel, um eventuell irgendetwas zu bewirken. Wenn ihr mich fragt, bewirken all diese Gespräche sehr wenig, weil im Endeffekt geht es nicht in erster Linie nicht darum, was die Juden oder Israel oder die Europäer machen oder die Amerikaner machen, sondern es geht darum, was der Kopf der Schlange, der Iran, in dieser Region machen will und tut und wie ihre Terrormilizen, die Terrormilizen des Mullah-Regimes und ganz vorne natürlich die Hisbollah, wie sie weiter agieren werden oder nicht agieren werden. Und deshalb sollte man die Probleme beim Namen nennen und sollte versuchen, den Druck genau auf diejenigen, den Druck auf diejenigen ausüben, wo man Druck ausüben sollte, statt sich im Kreis zu drehen. Und das tun wir leider seit sehr vielen Monaten. Deshalb sehen wir ja, dass sich im Großen viele Dinge seit dem 7. Oktober nicht verändert haben. Eine dieser Dinge ist natürlich der Beschuss aus dem Libanon. In eigener Sache kurz, weil ich gestern ja bekannt gegeben habe, dass ich als Reservist jetzt erst einmal die Uniform wieder in den Schrank hänge, aber bereit natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, hat ein Portal, ein antisemitisches Portal, das sich Palästina spricht, nennt, hat heute das Folgende verkündet. Palästina klagt Arye Shalikar an. Der Sprecher der israelischen Besatzungstruppen bemüht sich seit dem 7. Oktober, das genozidale Vorgehen Israels zu rechtfertigen und alle Palästinenser als legitime Ziele zu präsentieren. Das hat Palästina spricht heute bekannt gegeben und das Einzige, was sich aus diesem judenfeindlichen, Arye Shalikar feindlichen dummem Text verstehe, ist, dass Palästina spricht, leider, muss ich sagen, wirklich leider, noch nie eine Podcast-Folge von mir hier gehört haben. Weil hätten sie zugehört, hätten sie gewusst, dass ich nicht selten auch darüber gesprochen habe, wie mir Palästinenser im Gazastreifen, Kinder insbesondere und Frauen, alte Menschen, die nichts mit diesem Krieg zu tun haben wollten und wollen, die gegen die Hamas sind, die gegen Terror sind, die die Entführung schlecht finden, die den Mordanschlag des 7. Oktober nicht gut finden, die sich aber nicht trauen können, diese Dinge zu sagen, weil sie sonst an einem Kran hängen würden oder einfach so verschwinden würden, ohne dass irgendjemand davon wissen würde, genauso wie es im Iran und an vielen anderen gruseligen Orten auf der Welt stattfindet. All diese Menschen gibt es natürlich auch im Gazastreifen und das habe ich mehrmals gesagt, wie diese Menschen mir auch im Gazastreifen leid tun, die nicht wissen, wo der nächste Hamas-Beschuss auf Israel eventuell stattfinden wird und in welchem Haus in ihrer nächsten Umgebung eventuell Israel zurück angreifen wird und eventuell auch sie im Endeffekt darunter leiden werden. Eine krasse Situation, in der leider auch unschuldige Menschen reingerissen wurden durch die Entscheidung der palästinensischen Führung am 7. Oktober. Dass das so von Palästina spricht, nicht thematisiert wird, sondern stattdessen ich und viele andere angegriffen werden, zeigt, dass sie im Endeffekt den Terroristen unter die Arme greifen, dass ihnen die Geiseln scheißegal sind und dass es ihnen im Endeffekt nur darum geht, Juden und Israel zu schaden. Etwas anderes sehe ich leider nicht. Und wenn wir schon dabei sind in eigener Sache, dann muss ich erst einmal einen großen Dank sagen an all die Hunderte von euch, die mir seit gestern Nacht geschrieben haben. Ich habe mich bemüht, heute allen zumindest ein kurzes Herzchen zu schicken, keinen Text, hätte ich nicht geschafft. Und ich habe mir heute einige kurze Statements von euch aufgeschrieben und würde die kurz vorlesen, weil natürlich jeder von euch und jede von euch, die mir geschrieben hat, nicht weiß, was andere geschrieben haben. Und von all diesen Hunderten habe ich 5, 6, 7 mir rausnotiert. Was ich sagen kann, ist, dass mir aus ganz Deutschland, Schweiz, Österreich, Luxemburg und auch Israel geschrieben wurde, aus Städten, die natürlich alle kennen, wie in der Schweiz, Basel, Bern, Zürich, natürlich Wien, Winterthur, Österreich, dann große deutsche Städte, Saarbrücken, Stuttgart, Nürnberg, Frankfurt, über Hannover, Hamburg, Münster, Krefeld, München, Freiburg, Tübingen, Heilbronn, Mainz, Leipzig, Düsseldorf und natürlich Berlin, bis hin zu Orten, von denen ich bis heute noch nie gehört habe, wie Hüffenhardt und Einbeck, Halstenbeck, Kernen im Remstal, Dornbirn und viele andere Orte, von denen ich in meinem Leben nicht gehört habe und durch euch jetzt weiß, dass auch dort erst einmal es diese Orte gibt und dass es auch Menschen gibt in diesen Orten, die mir hier zuhören und denen mein täglicher und wenn auch nicht täglicher, dann zumindest 2, 3 oder 4 Mal wöchiger Beitrag hier wichtig ist. Bernd hat mir geschrieben, ich habe dir bisher noch nie geschrieben, habe durch deinen Podcast aber viel gelernt, vor allem, dass man zu seinen Überzeugungen und der Wahrheit stehen soll. Danke, Bernd, absolut richtig. Tobias schrieb, dein Podcast ist ein sehr persönliches und meinungsstarkes Fenster direkt nach Israel geworden. Das freut mich, Tobias. Freut mich sehr, dass das so wahrgenommen wird. Susanne hat geschrieben, ich würde einen täglichen Podcast bevorzugen, da wir in Deutschland keine objektiven Informationen aus Israel anbelangt haben, habe ich mir aufgeschrieben. Ich glaube, ich habe da irgendwas falsch geschrieben. Wahrscheinlich hieß es bekommen oder ähnliches. Naja, schaut, da würde natürlich der eine oder die andere sagen, naja, der Arie ist nicht 100% objektiv. Am Ende ist er Israeli, am Ende ist er hat er für die Armee als Sprecher gearbeitet. Am Ende ist er ganz klar auf der einen Seite, ja, bin ich. Will ich nichts und niemandem irgendetwas vormachen. Mein Herz schlägt für Israel. Ich bin ganz klar stabil auf israelischer Seite und weiß, dass wir im Recht sind. Wobei ich natürlich auch sehr oft Fehler auf israelischer Seite bemängelt habe, insbesondere natürlich die Katastrophe vom 7. Oktober, wo wir als Israel, als Juden, als System, als alles komplett versagt haben. Und natürlich auch im Endeffekt bin ich der Meinung, dass ich zumindest versucht habe, auch die anderen Seiten zu sehen. Insbesondere natürlich auch die Seite im Gazastreifen, aber nicht nur im Gazastreifen, sondern überall um uns herum. Und das versuche ich natürlich, weil ich so bin, wie ich bin, aber auch tatsächlich versuche, mich bemühe, so objektiv wie nur möglich die Dinge zu erklären und zu veranschaulichen. Miriam hat geschrieben, es gibt wenig konsequent gute Informationsquellen über Israel. Dein Podcast ist mir zur geschätzten Routine geworden. Das freut mich auch sehr. Eine Routine, wo ich gerne Teil bin von deinem Leben, Miriam. Und Mario hat geschrieben, eigentlich müsste es deinen Podcast jeden Tag geben, zumindest solange es die 133 Geiseln gibt und deren Schicksal, das nicht in Vergessenheit geraten darf. Leider haben diese hier keine laute und klare Stimme. Lieber Mario, es ist mir eine Ehre, eine laute und klare Stimme von 133 Menschen zu sein, leider teilweise nicht mehr am Leben, die es nicht verdient haben, das durchzumachen, was sie leider seit 208 Tagen gezwungen sind, durchzumachen. Sarah hat geschrieben, deine abwechslungsreichen Episoden halten mich in dieser quälenden Zeit jeden Abend wie stabilisierende Medizin über Wasser. Und Emily schrieb, bitte täglich weiter berichten, bis Frieden ist. Liebe Emily und alle hier, ich will ehrlich sein, es ist der 1. Mai und das ist kein Witz. Und es ist auch nicht der 1. April, sondern es ist Arie Shalikar, der euch seine ehrliche und direkte Reaktion auf diesen Satz von Emily geben möchte. Noch einmal, Emily schrieb, bitte täglich weiter berichten, bis Frieden ist. Sorry, liebe Emily, und sorry an alle hier. Solange es Juden und Israel geben wird, wird es keinen wirklichen Frieden geben, sondern nur Feuerpausen.
Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.